Herr Baklayan, Sie leiten die Gurdjieff-Schule München schon seit mehr als 25 Jahren und haben von Ihrem alten Lehrer Dr. Michel Peter Falvi, der selbst zum inneren Kreis der Schüler von Herrn Gurdjieff gehörte, diesen Auftrag noch zu seinen Lebzeiten bekommen. Können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen?
Das stimmt. Dr. Peter Falvi hat mir noch zu seiner Lebzeit diesen Auftrag für Deutschland gegeben. Und das war der letzte Akkord einer sehr langen Vorbereitung, von der ich im Grunde genommen nichts wusste. Ich wusste nicht, dass ich vorbereitet wurde.
Darauf vorbereitet, ohne es zu wissen. Wie geht denn das?
Es gab eine ganze Reihe von Prüfungen, die ich erst viel später, also im Nachhinein, als solche erkannt habe.
Das klingt sehr interessant. Was denn für Prüfungen? Können Sie darüber ein bisschen was sagen?
Man muss erst mal wissen, dass mein Lehrer sowas wie ein Purist war. Das heißt, ein Anhänger der reinen Lehre. Das heißt, dass er Synkretismen, also Vermischungen von Traditionen, Methoden, all das, was heutzutage so beliebt ist, völlig mied. Und im Übrigen alle authentischen Lehrer des vierten Weges meiden so etwas. Das hat er natürlich den Vorteil, dass ich selbst in dem reinen Strom der Gurdjieff-Lehre erzogen wurde. Und wissen Sie, die Gefahr der Vermischung war bei mir durchaus gegeben, da ich ja zu der Zeit bereits die Tradition der Shaolin-Mönche praktizierte und sogar eine Schule eröffnet hatte.
Wie hat sich das praktisch ausgedrückt?
Da gab es wirklich viele Aspekte. Das Offensichtlichste war natürlich, dass ich vom ersten Tag an durfte ich über meine Erfahrungen, meine intensiven Erfahrungen zum Teil im Kung Fu, Tai Chi, Qigong, weder berichten noch sie in irgendeiner Form als Vorteil in der Gurdjieff-Arbeit verwenden. Umgekehrt auch habe ich in meiner inzwischen doch sehr alten Shaolin-Schule nie vom vierten Weg gesprochen. Die Schule bleibt bis heute noch eine reine traditionelle Shaolin-Kung-Fu-Schule. Dr. Peter Falvi hat das alles sehr genau beobachtet, bis er sich über die Jahre ohne den Hauch eines Zweifels überzeugen konnte, dass ich es nicht nur formal äußerlich, sondern auch wirklich aus innerer Überzeugung getrennt habe. Und da hatte ich wohl die Prüfung bestanden.
Das ist tatsächlich ein bisschen unerwartet. Sie sagen, Sie haben es dann aus Überzeugung getrennt?
Ja, wissen Sie, am Anfang hat mich diese Trennung auch sehr gewundert. Und im Laufe der Zeit habe ich dann den unglaublichen Vorteil einer solchen Vorgehensweise gesehen. Bei authentischen Traditionen sollte man wirklich nicht mischen, man sollte nicht vermischen. Es verdünnt nur die Essenz. Der Strom des vierten Weges ist etwas sehr Spezifisches. Der innere Kern, die Essenz dieser Lehre ist mit etwas verbunden, das buchstäblich Zeit und Raum sprengt. Jetzt verstehen Sie mich nicht falsch, das heißt nicht, dass man sich nicht anderen Traditionen und Methoden anschaut und auch beachtet. Aber in der Praxis bewirken Vermischungen langfristig nur schwächere Ergebnisse.
Und waren da noch weitere Prüfungen?
Ja, ohnedwegs. Es kam dann eine Periode, in der mich zum Beispiel aufgefordert hat, zu schweigen. Also kein Wort mehr über die Gurdjieff-Arbeit in meinem Umfeld zu verlieren, natürlich außerhalb der Gruppen. Aber Sie müssen verstehen, dass mein Lehrer hat nie etwas befohlen. Er legte einem immer etwas nahe und beobachtet, ob man es tut oder nicht. Also schwieg ich, circa 7 Jahre lang. Und irgendwann war er wohl davon überzeugt, dass ich schweigen konnte. Und es ergab sich, dass ich Vorbereitungsgruppen geleitet habe, natürlich immer in enger Absprache mit ihm. Ich bereitete also die Anwärter jahrelang vor und wenn diese kleinen Gruppen dann soweit waren, habe ich sie meinem Lehrer vorgestellt und sie ihm übergeben.
Sie haben ihm also Ihre Gruppen übergeben?
Vorsicht, mein Lehrer hat jede Tendenz ausgemerzt, dass ich jemals von den Gruppen als meine Gruppe oder meine Schüler spreche. Es ging immer darum zu verstehen, dass jegliche persönliche Aneignung bereits von einem gewissen Hochmut zeugt und innerlich bekämpft werden muss. Und Dr. Peter Falwe ging darin sehr weit, selbst zu denken oder fühlen, das ist meine Gruppe, oder das ist schon eine Art Aneignung und das ist bereits falsch. So entspricht natürlich auch in gewisser Weise eine objektive Wahrheit, denn nichts gehört einem in diesem Leben. Die Gruppe ist immer eine Gruppe von individuellen Wahrheitssuchern, die mit dem, der die Aufgabe der Weitergabe bekommen hat, immer zusammenkommen und dann sich gegenseitig bei der Suche unterstützen. Und dann kehrt natürlich jeder wieder in seinem Leben zurück. Und der vierte Weg ist der Weg im Leben, nicht wahr? Es gibt keine Abhängigkeiten und es darf auch keine geben.
Könnte man sagen, dass man anhand dieser Abhängigkeit eine falsche oder authentische Gruppe erkennt?
Ja, einer der Unterschiede zwischen eine wirkliche Gruppe und Sekten, religiöse Vereinigungen, Kult und so weiter, da sieht man immer, dass es sowas wie ein Wir und die anderen gibt. Das heißt, den Menschen wird suggeriert, dass man etwas Besonderes ist, dass wir etwas Besonderes sind. Und natürlich die anderen nicht dazu gehören. Und sie verstehen uns natürlich nicht. Der Anführer ist dann auch was ganz Besonderes, nicht wahr? Aber in einer wahren Schule, da ist es wirklich genau umgekehrt. Es gibt dieses Uns und die anderen, sowas gibt's nicht. Es gibt einen aufrichtigen Wunsch, den Sinn und Zweck seiner Existenz zu verstehen, an sich selbst zu arbeiten und im Zuge dessen auch unsere Mitmenschen zu verstehen und zu dienen. Wir und die anderen, das gibt's nicht. Herr Tracoll hat immer gesagt, die Vereinigung der Schwächen ergibt niemals Stärke.
Aber ist die Gefahr nicht immer da, dass Menschen doch an einem hängen?
Wissen Sie, Herr Gurdjieff ging hier schon mit einem sehr guten Beispiel voran. Er hat mit großer Entschlossenheit immer darauf bestanden, dass man sich in seinen Ideen identifiziert und nicht in ihm. Darüber gibt es im Übrigen in der Literatur viele Anekdoten und ich habe auch viele persönlich gehört, wie er es immer verhindert hat, dass man aus ihm etwas Besonderes macht. Und so hat es auch mein Lehrer praktiziert und so wird es auch von mir weitervermittelt. Es geht immer nur um das Thema der inneren Arbeit. Es geht um die innere Entwicklung und niemals um eine Person. Im Grunde genommen, in diesem Sinne gibt es auch nicht wirklich einen Lehrer, sondern nur einen Vermittler. Im vierten Weg sollte jegliche Imitation seines Lehrers oder auch eines anderen unterbunden werden. Jedes Individuum muss entdecken, wer er ist und was ihn ausmacht. Das war auch eine ganz wichtige Lektion. Der wahre Meister ist das Leben, sagte mir mein Lehrer ständig.
Und wie ging es dann weiter?
Ich wollte eben die nächste Gruppe. Das war bereits die vierte Generation, mit der ich jahrelang gearbeitet hatte. Die wollte ich ihm wieder übergeben. Und er lehnte ab. Er lehnte 2 bis 3 Jahre lang ab. Ich wollte unbedingt, dass sie mit ihm arbeiten, aber er lehnte beharrlich ab. Und er bestand darauf, dass ich weitermache. Wissen Sie, er wusste, dass seine Tage gezählt waren. Er war ja damals fast 90 und er wollte offensichtlich, dass ein organischer Übergang stattfindet. Am Ende sah er sich die Gruppe, diese letzte Gruppe und die Mitglieder trotzdem ein paar Mal an. Und nachdem er überzeugt war und gesehen hat, dass der authentische Strom bereits in ihnen wirksam war, und wissen Sie, das war die wichtigste Prüfung, Nachdem das geschehen war, habe ich die Aufgabe bekommen, einen Zweig dieser Schule in Deutschland weiterzuführen. Und dabei habe ich dann auch, im Orient sagt man die Baraka, das ist den entsprechenden Segen empfangen. Und so etwas, was dieser Segen verbindet einen endgültig und verpflichtet einen auch.
Möchten Sie erzählen, wie so etwas vor sich geht?
Nein, das ist sehr privat. Darüber möchte ich nicht sprechen. Es hat etwas mit dem Gewissen zu tun.
Sie sagten, Sie wollten, dass diese Gruppen unbedingt mit ihm arbeiten. Wollten Sie nicht selbst weitermachen?
Nein, ehrlich gesagt, es wäre mir lieber gewesen, er hätte mit Ihnen weitergemacht.
Warum? Wollten Sie nicht sozusagen selbst die Arbeit weiterführen?
Nein, ich fühlte mich noch nicht bereit. Nicht so oft ist, in meiner Jugend war es natürlich umgekehrt. Es war so eine Art Ideal, eine Gruppe zu führen. Aber ich hatte diesbezüglich einschneidende Erfahrungen. Man könnte sagen, sowas wie eine Bekehrung oder eine Erweckung, weil ich ganz andere Dimensionen der inneren Arbeit erfahren durfte. Und es machte mir klar, welche lebenslängliche Verantwortung man für die innere Welt von jemandem übernimmt, welchen Einsatz das von einem erfordert. Wissen Sie, die Schüler sind frei zu kommen und gehen, aber der Verantwortliche, der das, den Prozess anstößt, der muss immer zur Verfügung stehen für das, was da begonnen wurde. Und ich fühlte mich dem damals nicht gewachsen. Es geht wirklich weit über unsere Vorstellung hinaus.
Wann war das mit der Bekehrung?
Im Grunde genommen ging es Hand in Hand mit der Eingebung für den Text der Krieg der Bergdämonen auf den Spuren des Heiligen. Da hatte ich auch sehr tiefgreifende Erkenntnisse und die entsprechenden Erfahrungen. Ich habe dann meinem Lehrer die ersten 60 Seiten gezeigt mit der Frage, ob ich weiterschreiben sollte. Und er hat mich sehr ermutigt und sagte, ja, es wird Zeit für Sie. Das war 2002. Ich habe dann circa 7 Jahre lang geschrieben. Man könnte sagen, unter seinem Einfluss. Und dann, Anfang 2009, wurde das Buch veröffentlicht. Wer versucht, dieses Buch ernsthaft zu verstehen, wird sofort merken, dass man in unbekannten Welten eintaucht.
Und sogar für ein eigenes Buch haben Sie seine Erlaubnis eingeholt.
Ja, natürlich. Sie müssen verstehen, dass unsere Beziehung sehr eng war. Dr. Peter Falwe war mein Lehrer und gleichzeitig war er für mich sowas wie ein Großvater, den ich sehr liebte. Ich war ja am Anfang auch noch sehr jung. Ich bat ihn um Rat für praktisch alle Aspekte des Lebens. Aber wenn es in irgendeinem Zusammenhang mit der inneren Arbeit war, dann hätte ich nie etwas getan ohne seine Erlaubnis. Im Übrigen, er hat mir auch im Laufe der Jahrzehnten auch vieles verweigert. In dem Sinn, dass er zu verstehen gab, dass er es nicht wünscht. Für mich kam es niemals in Frage, diesen Wunsch nicht zu respektieren und das gehörte auch zu diesen kleinen Prüfungen, denn natürlich hat er mir auch jede Freiheit gelassen, seinen Wunsch nicht zu respektieren. Aber wissen Sie, ich bin im Orient aufgewachsen und ich hätte diese Beziehung nie verraten können. Das könnte ich bis heute nicht. Ich saß praktisch 38 Jahren zu seinen Füßen, bis er 2014 von uns ging. Ich würde noch heute dort sitzen, wenn er noch leben würde.
Mal ein bisschen andere Frage. Im Netz gibt es viele Gurdjieff-Gruppen, Vierten Weg-Gruppen, Uspensky-Gruppen und noch mehr. Und inzwischen greifen einige sich gegenseitig an, verleugnen sich gegenseitig. Für den Laien ein bisschen schwierig, sich zu orientieren, oder?
Ja, natürlich. Das ist der übliche allzu menschliche Wahnsinn. Und warum sollten die Gurdjieff-Ideen davon verschont bleiben? Da draußen ist eine verrückte Welt. Die Missgunst, Neid sind weit verbreitet. Jetzt kommt dazu, dass im Netz jeder behaupten kann, was er will. Und anonym bleiben dabei. Anonym heißt natürlich, dass die Hemmung, falsche Behauptungen aufzustellen, völlig verschwindet. Für mich ist manchmal das Netz der weltweite Stammtisch geworden, an dem das ganze Getratsche stattfindet und man sich gegenseitig schlecht macht. Es ist traurig, aber es ist nicht zu vermeiden. Die Suggestibilität des Menschen ist ja von Herrn Gurdjieff als eins der Hauptschwierigkeiten, wenn nicht sogar die Schwierigkeit überhaupt bezeichnet worden, wenn man sozusagen auf dem Weg zur inneren Befreiung sich befindet. Und die gröbste Suggestibilität ist natürlich zu glauben, was andere sagen, ohne die entsprechenden eigenen Bemühungen zu unternehmen, um der Sache selbst auf den Grund zu gehen. Wissen Sie aber, das sind wir in guter Gesellschaft. Herr Gurdjieff wurde geradezu bestialisch von der Presse, und das war ja damals das Netz, angegriffen. Ich habe selbst einige der Artikel gelesen und gesehen, dass es geradezu unfassbar, was ihm da alles angedichtet wurde, was er angeblich mit seinen Schülern und Schülerinnen macht. Madame de Salzmann wird im Netz angegriffen, sogar mein Lehrer wurde angegriffen, trotz seiner ganzen Diskretion. Und das Gleiche geschieht in den USA mit verschiedenen Leuten, die ich teilweise kenne. Das völlig unsinnige Bewegungen. Aber wichtiger ist, auch hier hatte mein Lehrer eine äußerst eigene, saubere Haltung. Er hat uns von all dieser Gruppenpolitik ferngehalten.
Gruppenpolitik?
Ja, natürlich. Herr Gurdjieff starb 1949, also vor über 75 Jahren. Und natürlich hat sich in der Zwischenzeit Politik etabliert. Das heißt, welche Gruppe mit welcher nicht redet oder wer ist mit wem verbunden, wer unterstellt sich wem und wer nicht. Und es sind natürlich Hierarchien entstanden und verschiedene Richtungen haben sich etabliert. Er hat uns von all dem konsequent abgeschirmt. Das Einzige, was ihn interessiert hat, war die intensive innere Arbeit. Für ihn saßen wir alle im gleichen Boot. Und die anderen hatten uns nicht zu interessieren. Ich bin ihm zutiefst dankbar für diese Lektion und auch verpflichtet. Ich versuche genau das Gleiche in den Gruppen zu vermitteln, die sich mir anvertraut haben.
Können Sie bitte trotzdem ein paar Hinweise geben, worauf zu achten ist, wenn man ernsthaft interessiert ist?
Naja, es gibt einfache Kriterien, die leicht zu befolgen sind. Erstens, ist die Gruppe, das Gruppenangebot ein Geschäft? Ist es ein Lebensunterhalt für denjenigen, der es betreibt? Wenn ja, dann widerspricht das im Allgemeinen der Natur dieser Arbeit. Sind irgendwelche Abhängigkeiten damit verbunden, dass dieses Wir und die anderen, das, wovor wir vorhin gesprochen haben, dann wäre noch, stammt der Lehrer aus der authentischen Linie. Der Kreis der Gurdjieff-Schüler, die ihn während seiner Lebzeit zum Teil über 25 Jahre begleitet haben und die Essenz seiner Lehren wirklich empfangen haben, und deren ältesten Schülern, wissen Sie, das ist ein sehr kleiner Kreis und er ist relativ übersichtlich. Aber bitte nicht im Netz recherchieren. Hier ist eigentlich der persönliche Kontakt gefragt. Schlussendlich, als wichtigster wäre dieser besondere Einfluss. Der Strom, von dem Herr Gurdjieff immer gesprochen hat. Er hat ja immer von diesen zwei Strömen gesprochen. Strom im Leben und der Strom der Arbeit. Und ist dieser Strom in den Gruppen spürbar?
Aber das kann ein Laie unmöglich wissen, oder?
Ja, Sie haben recht. Hier ist ein instinktives Gespür notwendig für die besondere Atmosphäre, für die dichteren Substanzen, die während einer solchen Gruppe entstehen und die nur entstehen können, in der Anwesenheit von jemand, der es selber empfangen hat. Man kann sich natürlich hier leicht irren und anfangs glaubt man, dass man die richtige Gruppe gefunden hat. Aber wissen Sie, man sollte seine Vernunft nicht ausschalten und es wird die Prüfung der Zeit nicht standhalten. Dieser besondere Kontakt, der durch die ständige Erneuerung mit einem höheren Einfluss spürbar ist, das wird fehlen. Und wenn das fehlt, kommt es zwangsläufig allmählich zu Psychologisieren, zum Philosophieren, zum Formalisieren der Lehre und der Techniken. Das heißt, es wird dogmatisch werden und dann am Ende wird es doch zu Vermischungen mit anderen Sachen kommen, weil der selbst ernannte Lehrer dem einfach der Stoff ausgeht. Also man sollte einfach sehr wachsam bleiben, denn all das wird natürlich nicht zu dem führen, worauf Herr Gurdjieff hingearbeitet hat. Im Übrigen hat er selbst davor sehr gewarnt. Sein Legomonismus wird nicht lebendig weitergegeben.
Sein Legomonismus, was ist denn genau ein Legomonismus?
Legomonismus ist ein Begriff, den er in seinem Meisterwerk Belzebubs Erzählungen für seinen Enkel verwendet hat. Herr Gurdjieff hat es definiert als Kunden, die von Geschlecht zu Geschlecht durch Wesen weitergegeben werden, die selbst es verdient haben, Eingeweihte genannt zu werden. Im Grunde genommen, Belzebubs Erzählungen selbst ist ein Legomonismus. Es ist wirklich ein Arbeitswerk, das schwer zu entziffern ist. Genau wie das unglaubliche Vielfalt, das vielfältige Werk von Herrn Gurdjieff mit den Bewegungen, die Musik, die Ideen, die Methoden. Wenn man sich die Mühe gibt, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wird man bald entdecken, dass es eins der größten spirituellen Hinterlassenschaften der modernen Zeit ist. Hinterlassenschaft ist ein Legomonismus. Dieses Werk ist aber ohne eine Verbindung zu diesem Strom und tiefe Bemühungen, das geht Hand in Hand, einfach nicht zu verstehen. Selbst nach 50 Jahren der intensiven Auseinandersetzung fühlt man sich wie ein Anfänger. Es kommt daher, dass es wirklich diese Relativität, von der er gesprochen hat, beinhaltet. Und mit jedem Schritt ist man wieder ein Anfänger, weil es erfüllt einen mit Leben, als ob man neu geboren ist, alles neu entdeckt. Und diese Freude am Sein, diese besondere Qualität erfährt, die eigentlich mit nichts zu vergleichen ist.
Sie sprachen von dem Kreis der Gurdjieff-Schüler, die ihn während seiner Lebzeiten über 25 Jahre begleitet haben und erwähnten dann auch einmal, dass sie in Kairo mit Jacques Domal und seiner Frau gearbeitet haben.
Ja, das war 1975. Das war mein erster Kontakt mit diesen Ideen. Mein erster Lehrer war Jacques Domal. Das war in Kairo. Das ist der Bruder des berühmten Dichters René Domal, der Autor von solchen Büchern wie Das große Besäufnis und Der Berganalog, beides Werke, die in eine allegorische Form die Ideen der Arbeit darstellen. Jacques Domal und seine Frau und auch René Domal waren natürlich Teil des inneren Kerns, den Herr Gurdjieff um sich versammelt hatte. Dieses alte Ehepaar hat für mich Unglaubliches bewirkt. Ich erinnere mich an den beiden wirklich mit tiefster Dankbarkeit.
Sie sagten, der Strom des vierten Weges ist etwas sehr Spezifisches. Der innere Kern dieser Lehre ist verbunden mit etwas, das Zeit und Raum sprengt. Ist die Weitergabe der Essenz damit verbunden?
Herr Gurdjieff hat von dem inneren Kern der Menschheit gesprochen. Das, womit der Lehrer einen direkten oder indirekten Kontakt haben sollte, um Hilfe von diesem Kern zu bekommen. Die stetige Erneuerung, von der ich vorhin gesprochen habe, ist ohne diesen Kontakt nicht möglich. Die Transmission der Linie geht durch diesen Kontakt weiter und nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Institution oder einer Kirche. Und wie so vieles bei Herrn Gurdjieff meinte er das mit dem inneren Kern der Menschheit wortwörtlich. Hier berühren wir die Idee der Esoterik, die mehr als eine Idee ist. Man müsse sich von allen Vorstellungen über Esoterik freimachen, um zu verstehen, was sich hinter seinen Worten verbirgt.
Und damit sind wir schon am Ende. Herr Baklajan, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke allen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld.